Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Alkoholmissbrauch in kleinen Schritten zur Entwöhnung. Jedes Jahr sterben über 73.000 Menschen an den Folgen ihres Alkoholmissbrauchs. Doch wo endet nicht schädlicher, wo beginnt riskanter Konsum? Nach Ansicht von Experten kommt dem Hausarzt eine Schlüsselstellung bei der Identifizierung und Weitervermittlung von Menschen mit Alkoholproblemen zu. Entscheidend sind die Motivation und das Problembewusstsein der Betroffenen. Doch das deutsche Suchthilfesystem erreicht Abhängige oft erst zu spät. Laut dem Drogen- und Suchtbericht 2012 der Bundesregierung, der von der Drogenbeauftragten Mechthild Dickmanns im Mai vergangenen Jahres vorgestellt wurde, werden in Deutschland pro Jahr durchschnittlich pro Kopf 10 Liter reiner Alkohol konsumiert. Etwa 9,5 Millionen Menschen trinken Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Circa 1,3 Millionen gelten als alkoholabhängig. Bei Jugendlichen zwischen 12 bis 17 Jahren ist der regelmäßige Alkoholkonsum, mindestens einmal pro Woche, von 17,9% im Jahr 2001 auf 14,2% im Jahr 2011 zurückgegangen. Das sogenannte Rauschtrinken, Trinken von mindestens einmal 5 Gläsern Alkohol oder mehr hintereinander, ist jedoch immer noch weit verbreitet. Es betrifft etwa jeden 5. Jungen und jedes 10. Mädchen. Bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren ist regelmäßiger Alkoholkonsum mit 39,8% derzeit ebenso verbreitet wie noch 2001. In der Altersgruppe über 65 Jahre trinken etwa 400.000 Menschen, 28% der Männer und 17% der Frauen, Alkohol in gesundheitsgefährdenden Mengen. Die aktuellen Grenzwerte für riskanten Alkoholkonsum liegen für Frauen bei größer gleich 12 Gramm, für Männer bei größer gleich 24 Gramm reiner Alkohol pro Tag. Diese basieren auf den Ergebnissen groß angelegter epidemiologischer Studien, in denen ein linearer Zusammenhang zwischen dem Konsum und Endpunkten wie Leberzirrhose, Krebs und kardiovaskuläre Erkrankungen gefunden wurden. Daher wurden frühere Grenzwerte, 30 Gramm reiner Alkohol pro Tag für Männer und 20 Gramm für Frauen, nach unten korrigiert. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA, hat auf Basis dieser Grenzwerte Faustregeln für risikoarmen Alkoholkonsum bei gesunden Erwachsenen aufgestellt. Männer nicht mehr als 2 Standardgläser Alkohol pro Tag, Frauen nicht mehr als 1 Standardglas Alkohol pro Tag. Für beide Geschlechter gilt, an mindestens 2 Tagen pro Woche sollte ganz auf Alkoholkonsum verzichtet werden. Dabei entspricht ein Standardglas einem kleinen Glas Bier, einem Glas Wein oder einem kleinen Glas Schnaps.
Die Behandlung der Alkoholabhängigkeit erfolgt in der Regel in den 4 Schritten Beratung, Entzugsbehandlung, Entwöhnung und Nachsorge, wobei diese Abfolge individuell auch variieren kann. Erstens Beratungsphase. Die Betroffenen haben erkannt, dass sich etwas ändern muss und nehmen, idealerweise gemeinsam mit einem Angehörigen oder Lebenspartner, Kontakt zu einem Arzt oder einer Beratungsstelle auf. Zweitens Entzugsbehandlung. Sie erfolgt in einer Klinik, selten auch ambulant. Da beim Alkoholentzug Herz-Kreislauf-Störungen, psychische Symptome wie Halluzinationen oder Bewusstseinsstörungen bis zum Koma auftreten können, ist eine ärztliche Begleitung notwendig. Drittens, in der mehrere Wochen bis Monate dauernden Entwöhnungsphase, die ambulant oder in einer Fachklinik erfolgen kann, lernen die Betroffenen, den Alltag ohne Alkohol wieder in den Griff zu bekommen, sich psychisch und physisch zu stabilisieren. Viertens, Nachsorge-Rehabilitationsphase. In dieser Phase ist eine besonders engmaschige Betreuung notwendig, da das Rückfallrisiko hoch ist. Studien zufolge schwanken die Abstinenzraten nach stationären Entzugsbehandlungen. Sie liegen 12 bis 18 Monate nach deren Ende bei ca. 50%. Unter Berücksichtigung internationaler Ergebnisse zeigte sich, dass längerfristig nur noch ein Drittel bis ein Viertel der Betroffenen weiter dem Alkohol entsagte. Laut einem Bericht des Fachverbandes Sucht e.V. kann eine Erwerbstätigkeit die medizinische Rehabilitation Abhängigkeitskranker positiv unterstützen.
Diplompsychologin Jeanette Röhrig, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Universitätsklinikum Freiburg und Stationspsychologin auf der Spezialstation für Abhängigkeitserkrankungen, Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie, hat 2011 eine Prä-Post-Studie zur Verbesserung der Vernetzung von Hausarzt und Suchtberatung bei der Früherkennung und Behandlung alkoholbezogener Störungen publiziert. Unser Projekt PFIF, Projekt für Intervention und Früherkennung alkoholbezogener Störungen in Freiburg, diente dem Versuch, Problemen und Defiziten im deutschen Suchthilfesystem Rechnung zu tragen, wie sie beispielsweise von Winberg beschrieben wurden. Der Psychologe Professor Dr. Günther Wienberg kam zu der Erkenntnis, dass das Suchthilfesystem auf eine Teilpopulation, das heißt vor allem auf Personen mit Alkoholabhängigkeit, fokussiert, wohingegen Menschen mit riskantem oder missbräuchlichem Konsum vernachlässigt werden. Des Weiteren werden Betroffene häufig erst spät, das heißt in fortgeschrittenem Erkrankungsstadium, erreicht. Die unterschiedlichen Sektoren des Systems sind unzureichend vernetzt und Ressourcen werden verschwendet. In PFIF haben wir versucht, Wege zu finden, um kostengünstig die Vernetzung zwischen medizinischer Primärversorgung und suchtspezifischer Krankenhilfe zu verbessern und frühzeitigere Überweisung der Patienten ins spezifische Hilfesystem zu erreichen, erläutert Röhrig. Bei unseren Untersuchungen zeigte sich, dass der Hausarzt eine sogenannte Gatekeeper-Funktion innehat, also eine herausragende Stellung als wichtiger Zuweiser von Erstkontakten besitzt. Es gelang bei geringen Kosten, die Vernetzung zu intensivieren. Was allerdings nicht erreicht werden konnte, war eine Überweisung an Suchtberatungsstellen in früherem Erkrankungsstadium. Nach den Rückmeldungen der am Projekt beteiligten Hausärzte sei die Motivation der Patienten ein entscheidender Knackpunkt für die Überweisung bzw. Weitervermittlung. Die an unserer Studie beteiligten Ärzte berichteten, dass sie an der Motivation der Patienten gescheitert sind. Häufig spielen Verleugnung und Vermeidung eine Rolle, auch das Problembewusstsein war gering. Daher bringt es unserer Ansicht nach nichts, schnell in Veränderungen hineinzugehen, wenn die Motivation noch gar nicht stimmt. Wichtig wäre es, in kleinen Schritten vorzugehen, Nähe zum Patienten aufzubauen und mit ihm in Kontakt zu bleiben. Unserer Ansicht nach ist dafür die Gesprächstechnik des Motivational Interviewings oder auch motivierende Gesprächsführung gut geeignet, da sie motivierend, empathisch und nicht konfrontierend vorgeht. Die motivierende Gesprächsführung geht nach 4 grundlegenden Prinzipien vor: Empathie zeigen, Diskrepanz erzeugen, flexibler Umgang mit Widerstand und Selbstwirksamkeit stärken. Sobald in diesen Gesprächen eine Veränderungsmotivation erkennbar sei, solle der Patient an eine suchtspezifische Einrichtung vermittelt werden, damit frühzeitig und effektiv interveniert werden kann.
Doch vielen Alkoholabhängigen gelingt es, ihr Problem gut zu verbergen, auch wenn ihr Hausarzt bereits untrügliche Anzeichen festgestellt hat. Dr. Med-Marcin Florschak, der im Landkreis Uckermark in Brandenburg in 2 Hausarztpraxen der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit MBH tätig ist, setzt auf behutsame Gespräche mit den Betroffenen. Wenn Patienten berichten, dass sie täglich Alkohol konsumieren, versuche ich, die Ursache dafür herauszufinden. Meist sind es Langzeitarbeitslosigkeit oder familiäre Probleme. Weiterhin frage ich, seit wann diese Probleme bestehen und ob der Betroffene schon Hilfsangebote, zum Beispiel von der Kirche oder Selbsthilfegruppen, in Anspruch genommen hat. Falls dem Patienten dort nicht geholfen werden konnte, ermutige ich ihn, nicht zu resignieren, sondern es ein zweites oder drittes Mal zu probieren. Biete ihm die Überweisung zu einem Psychotherapeuten oder einer Beratungsstelle an. Ich sehe meine Aufgabe vor allem darin, die Patienten zu stimulieren und zu begleiten. Wenn sie merken, dass wir alles, was möglich ist, unternehmen, um ihnen zu helfen, wächst ihr Vertrauen und Erfolge sind möglich. Doch das ist meistens ein langwieriger Prozess und man muss viel Geduld aufbringen. Ob ein Alkoholproblem besteht, kann mit Hilfe einfacher Screening-Tests ermittelt werden. Nach Röhrigs Ansicht ist es von zentraler Bedeutung, nach welchen Kriterien die Patienten anschließend bestimmten Behandlungsformen, also beispielsweise der körperlichen Entgiftung im Allgemeinkrankenhaus, zugewiesen werden. Man geht davon aus, dass bei Fehlen systematischer Zuweisungsrichtlinien auf intuitive und klinische Einschätzungen der Behandler zurückgegriffen wird und es so möglicherweise zu Fehlversorgungen wie Über- oder Unterversorgung der Betroffenen kommen kann. Daher ist es unserer Ansicht nach wichtig, standardisierte Instrumente zu entwickeln, mit deren Hilfe die individuellen Bedürfnisse des Patienten erfasst werden und die aufzeigen, welche Behandlungsintensität benötigt wird. Auch hier könnte der Hausarzt das Screening übernehmen und Patienten mit Hilfe von Kurzinterventionen motivieren, ausgebildete Suchtexperten aufzusuchen. Im Suchthilfesystem der Niederlande sieht Röhrig einen nachahmenswerten Ansatz. Dort gibt es große Suchtzentren, in denen ausführliche Diagnostik mit Hilfe von umfangreichen Instrumenten Measurements in the Addictions for Triage and Evaluation, MATE, betrieben wird. Anhand der Ergebnisse wird der Patient dann mit Hilfe eines Entscheidungsalgorithmus der angemessenen Behandlungsform zugewiesen. Wir haben zum Einsatz des MATE in der qualifizierten Entzugsbehandlung in Deutschland eine erste Pilotstudie durchgeführt, die in Kürze veröffentlicht werden wird. Gerade gestartet ist eine vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Studie zu dieser Thematik. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Claudia Bruhn aus Schmölln. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.